Seilfahrt. Ich steige in den Förderkorb zur Seilfahrt vor der Morgenschicht. Durch Gitterstäbe sickert bleich der frühen Stunde kaltes Licht. Signal ertönt, es ruckt der Korb. Sein Boden fällt und sinkt, es ist, als schwebe ich im Raum der schwere Bar, die alles zwingt. Der Tag ist wie ein Schrei entflohen, Schachthölzer schnellen hinterdrein, Spurlatten knirschen, Dunkelheit lässt die Sekunden endlos sein. Ein Höllenblitz, der Gegenkorb vorüber zuckt auf seiner Bahn, sein Luftzug springt mir ins Gesicht, im Ohre hebt ein Sausen an. Nun bremst der Fall, es schwankt das Knie, wie Nadelnstich des Füllorts Helle ins Auge mir. Jetzt steht der Korb und schwingt noch einmal auf der Stelle. Ich steige ab, das Tor schlägt zu, da überfällt mich je ein Bangen. 800 Meter Felsgestein vermauern Tag und Sonnenschein, der Korb zischt hoch, ich bin gefangen. Ja, ich lese noch drei Gedichte von Josef Büchel, die ihn so ein bisschen skizzieren. Drei Beurteilungen eines dichtenden Lohnbuchhalters, Endgehalt 690 Mark netto. Sein körperliches und geistiges Streben verdient in jeder Hinsicht Anerkennung. Die Leistungen waren gut, so die Penne. Er ist ein kluger, aber etwas weicher Mensch. Den Untergebenen gegenüber mangelt es ihm oft an notwendiger Härte. Von seiner Beförderung ist abzusehen, so der Kommiss. Ein vielseitig begabter, fleißiger und aufgeweckter Mitarbeiter, der leider zu Insubordinationen neigt. Er ist mit Vorsicht einzusetzen, zumal er in seinem Arbeitskreis durch Wort und Beispiel Überzeugungskraft besitzt. Von einer Beförderung ist selbstverständlich abzusehen, so der Bürovorsteher. Versicherung des Betroffenen, alle Beurteilungen wurden nach bestem Wissen und Gewissen ausgestellt. Im Betrieb, meine Gedanken bleiben im Dämmer, denn im Gehämmer all der Maschinen schalten Reflexe, tausend Komplexe tanzen auf ihnen. Zwischen den Sinnen und meinem Handeln zuckt als Verwandeln chronisches Blitzen. Hirn wird zum Sieb und der Betrieb fließt durch die Ritzen. Tropft meine Seele mit in den Sumpf? Ich spüre dumpf, indes ich diene, wie mir zerbricht mein Menschengesicht in der Maschine. Und ein Gedicht, das ich ganz besonders mag, das hat er seiner Mutter gewidmet. So still wie sie gelebt, ist sie gestorben für meine Mutter. Klein war ihr Wuchs und zart die Gestalt, ihr Scheitel leuchtete kastanienbraun. Als sie dann alt war, wurde er silbergrau und voller Fältchen war ihr Antlitz anzuschauen. Sie sagt Ja und Nein und selten mehr. Sie hatte immer etwas zu verschenken. Wer einsam war und sonst litt schwere Not, mochte getrost die Schritte zu ihr lenken. 6 Kindern hat das Leben sie gegeben. Sie wurden alle im Ertragen stark. Selbst 2 Weltenkriege, Erdenbeben, zerstörten nicht des Seelenfriedens Mark. Ihr Mann, der Bergmann war und hart sein Brot verdiente, hätte ohne ihren Beistand 100-mal versagt. Oft litt sie Hunger, oft der Krankheit Schmerzen, doch niemals hat sie über eigenes Leid geklagt. So still wie sie gelebt, ist sie gestorben, wie eine Blume, die einfach verblüht. Gedenke ich ihrer, blicke ich in den Himmel, der sanft im Schein der Abendsonne blüht. Ja, und jetzt haben wir noch einen Kollegen aus der Werkstatt, der möchte
auch noch einen Text vortragen, Timo.
Ich habe Josef Büchel 1978 kennengelernt. Ganz angenehmer Mensch war für mich. Das ist ein Gedicht von Josef Büchel. Arbeit adelt. Immer, wenn er nach Hause geht, bin ich leer, denkt die Kaffeeflasche. Immer, wenn er nach Hause kommt, ist er leer, denkt die Frau. Arbeit macht leer, denkt der Mann und lässt sich vorlaufen. Das war Josef Büchel.
Nein, du taugst wirklich nicht dazu, antwortete er sehr ernst. Genauso wenig wie dein Vater dazu taugt. Ein Bergmann, wie die Zechenherren ihn mögen, muss stark und dumm sein. Stark ist dein Vater. Das hast du wohl schon oft genug gespürt, wenn er dir den Hosenboden stramm spannte. Aber dumm ist er nicht. Sieh mal. Darum ist er im Grunde auch mit seinem Leben nicht zufrieden. Warum wohl spielte er lange Zeit Theater? Warum bastelt er die schönsten Sachen? Er hätte vielleicht Bildhauer oder Herrgottsschnitzer werden sollen. Vielleicht steckte sogar ein Lehrer in ihm. Sieh mal, der liebe Gott gibt nicht nur jedem Menschen das Leben, er gibt ihm auch so allerlei Fähigkeiten mit auf den Weg. Aber leider können bei uns nur die Reichen, also die, die auch das nötige Geld dazu haben, ihre Fähigkeiten oder Talente auszuschreiben, ihr Leben so führen, wie sie es selbst gern möchten. Die Armen können das nicht. Und wenn sie gar noch etwas Grips im Schädel haben, dann erkennen sie, wie verpfuscht ihr Leben im Grunde ist. Dann möchten sie aus ihrem Käfig ausbrechen, ja, die ganze Welt auf den Kopf stellen. Sie werden Kommunisten, Anarchisten oder Revolutionäre. Jetzt schaute er mich zunächst einmal genau an, um aus meinem Gesicht zu lesen, ob ich das, was er da sagte, auch verstand. Dann fuhr er fort. Und eigentlich mag ich sogar die Kommunisten. Nicht die Schreihälse unter ihnen. Das sind nur leere Köpfe, die das nachplappern, was andere ihnen vorgekaut haben. Aber es gibt hier viele, die darum Kommunisten wurden, weil sie über die Ungerechtigkeiten auf der Welt immer wieder nachgedacht und sie immer wieder am eigenen Leib erfahren haben. Sie werden ja noch schlechter als Tiere behandelt. Sie bekommen nicht genug zu essen. Aber der Fabrikbesitzer lässt viele tausend Menschen für sich arbeiten und weiß am Ende nicht, wohin mit seinem Geld und seinem Reichtum. Glaube mir, das schafft Verbitterung zwischen Arm und Reich. Das geht quer durch die ganze Welt. Das kann kein gutes Ende nehmen. Und darum taugst du auch nicht zum Bergmann. Du fängst ja jetzt schon an, über alles nachzudenken. Noch ein anderes Mal erregten seine Äußerungen zunächst mein völliges Unverständnis. Es war bei einer großen Beerdigung. Schon als wir die Kirche verließen, regnete es Bindfäden. Ich musste das schwere Messingkreuz mit dem langen Stiel den Zug vorantragen. Auf dem Friedhof sagte Pastor Meier, so eilig er konnte, die vorgeschriebenen Gebete herunter, weil sich der Regen weiterhin steigerte. So wie er damit zu Ende war und die drei Schippen Erde auf den Sarg hatte plumpsen lassen, eilte er davon, obwohl just in diesem Augenblick die Knappenkapelle zu spielen begann. Es war ein hoch angesehener Mann, dessen Sarg man soeben in die Erde versenkt hatte. Die meisten Teilnehmer duckten sich unter ihren Schirmen. Nur wir Messdiener und der Pastor waren ohne jeden Schutz dem Regen preisgegeben. An der Badeanstalt holte ich pustend Pastor Meier ein. Er beugte sich zu mir herüber, wobei mir die Feuchtigkeit von seinem Birett ins Gesicht floss. Wer arm ist, Juppie, der soll auch arm bleiben. Mehr sagte er nicht und schritt noch eiliger als zuvor in Richtung Kirche und Sakristei. Dort warf er den nassen Chorrock und das schwarze Pluviale einfach auf den Ankleideschrank, trocknete mit dem Handtuch am Spülstein Gesicht und Nacken, wartete, bis der Regen ein wenig nachließ und lief, so schnell er konnte, hinüber ins Pastorat. Auch ich entledigte mich meiner klatschnassen Messdienergewandung, setzte meine Zipfelmütze auf und lief mit meinen Leidensgenossen nach Hause. Dort kochte mir die Mutter sofort einen heißen Tee. Am Nachmittag bekam ich unerträgliche Ohrenschmerzen. Am Abend war mein Kopf feuerheiß und wollte mir platzen. »Ich glaube, du hast hohes Fieber«, sagte die Mutter. »Wenn es morgen früh nicht besser ist, rufen wir den Dr. Schmitz.« Als der Arzt endlich am Abend des nächsten Tages zu uns kam und eine Mittelohrentzündung und Kopfgrippe feststellte, kreiste mir noch immer Pastor Meyers böser Satz im Kopf herum. »Wer arm ist, soll auch arm bleiben.« Würde ich jemals diese wahnsinnigen Kopf- und Ohrenschmerzen wieder loswerden, dann würde ich ihn bei der ersten sich bietenden Gelegenheit nach dem Sinn seines Ausspruchs fragen. Warum sollten wir, sollte meine Familie zum Beispiel, immer nur arm bleiben? Das Armsein hatte doch nur Nachteile. Und Pastor Meyer selbst hatte sie mir schon aufgezählt. Was mir einleuchtete, war die Tatsache, dass es hierzulande fast unmöglich ist, reich zu werden. Da brauchte ich nur an die Eltern zu denken. Was war das für ein Leben, das meine Mutter führte? Ihr Tagewerk ging von 4 Uhr in der Frühe bis oftmals tief in die Nacht. Vor keiner Arbeit scheute sie zurück. Ich hatte es sehr wohl bemerkt, wie oft sie still vor sich hin weinte, wenn sie noch ein- noch auswusste. Wie ihre Hände zitterten, wenn sie in ihrer primitiven Waschmaschine die Wäsche schlug. Wie blass ihr Gesicht war, wenn der Vater knurrte und schalt. Besäße sie ihren einfach unerschütterlichen Glauben nicht, stünde sie nicht ständig mit dem lieben Gott auf Du und Du, ihr zarter Körper wäre längst schon unzählige Male zusammengebrochen. Was sie ertrug, überstieg fast jeden Tag das Maß, das ein Mensch zu tragen vermag. Und dennoch war gerade sie es, die uns alle immer wieder mit ihrer Heiterkeit aufmunterte, die mit uns Kindern Lieder sang und betete, sodass wir oft unseren Hunger vergaßen. Und sie war es, die jetzt, wo ich große Schmerzen hatte und hohes Fieber, noch einige Male während der Nacht an mein Bett trat und mir ihre Hand auf die Stirn legte. 3-mal nein, Herr Pastor Meyer, ich möchte schon reich werden. Steinreich sogar. Allein, um meiner Mutter ein besseres Leben zu ermöglichen. Warum soll, wer arm ist, arm bleiben? Als ich nach fast 2 Wochen so weit hergestellt war, dass ich wieder zur Schule gehen konnte, meldete ich mich auch bei Pastor Meyer an. Er teilte mich wieder voll zum Dienst ein. Die feuchte Beerdigung schien er längst vergessen zu haben. Doch gleich beim nächsten Verseegang kam ich ihm mit meiner Frage. Er antwortete, der Mann, den wir damals beerdigt haben, war früher mal ein ganz armer Kerl. Aber in der Inflationszeit hat er sich auf Kosten anderer reich und wohlhabend gemacht. Jetzt besaß er sogar einen ganzen Sack voll Aktien. Das heißt, er war Miteigentümer der Aktiengesellschaft der Gute Hoffnungshütte. Ständig konnte er sich neues Land kaufen und Häuser bauen, die er vermietete. Weil der nur gescheffelt und gerafft hat, hat ihn der Schlag getroffen. Als ich zu ihm gerufen wurde, war es schon zu spät. Wäre er arm geblieben, lebte er vielleicht heute noch. Sollte wirklich einmal aus mir selbst werden. Auf keinen Fall also ein Bergmann. Dann würde ich nach seiner Meinung zeitlebens unglücklich sein. Doch die Lösung dieser Frage, die mich nun nicht mehr losließ, kam schneller, als ich dachte. Ende 1931 hielten Franziskanermönche aus dem Kloster in Dorsten die Missionswoche in unserer Gemeinde ab. Einer von ihnen, bei dem ich regelmäßig als Messdiener half, fragte mich eines Tages, ob mir noch niemals der Gedanke gekommen sei, ein Mönch zu werden. Das sei in meinem Alter selbstverständlich noch kein unabänderlicher Entschluss. Ich könne es mir später immer noch wieder anders überlegen. Doch besäße sein Orden im nahen Holland eine wunderschöne Schule, ein Kolleg, das als ein vollgültiges deutsches Gymnasium gelte. Dort studierten viele Jungen. Genauso wie auf den Gymnasien in Oberhausen, Bottrop oder Stärkrade, um dort ihr Abitur zu machen. Dann aber müssten sie sich endgültig entschieden haben, ob sie Mönch werden möchten oder nicht. Schließlich wurde ich mit meinem Vater zu Pastor Meier bestellt. Der sah mich skeptisch an und meinte, na Juppie, fürs Kloster halte ich dich ja nicht geeignet. Vielleicht könntest du mal einen guten Pastor abgeben, einen weltlichen, meine ich. Aber wir können es ja mal versuchen. Wenn du jetzt nicht auf die höhere Schule kommst, schaffst du es später nicht mehr. Zum Vater sagte er, also gut, das kostet sich dann monatlich 30 Mark, alles in allem, verstehst du? Nur die Kleidung muss von den Eltern gestellt werden. Dafür hast du einen Esser weniger am Tisch. Und wenn das mit dem Geld nicht immer klappen sollte, ja, da bin ich auch noch da. So kommt der Junge wenigstens hier raus. Damit waren die Würfel über meine Zukunft gefallen. Der Franziskanerpate schaute ein wenig unglücklich drein. So nüchterne Worte eines Pfarrers bei der Anwerbung eines neuen Schülers für seinen Kolleg mochte er bisher wohl noch nicht vernommen haben. Anfang 1930 würde ich im Dorstener Franziskanerkloster die Aufnahmeprüfung für das Kolleg St. Ludwig in Flodrop in Holland machen und Ostern sollte ich mein Elternhaus verlassen. Das bedeutete zunächst nur ein Abschied bis zu den großen Herbstferien, die ich dann wieder zu Hause verleben dürfte. Falls ich gänzlich ungeeignet sein würde, konnte ich nach dem Ablauf der Herbstferien gleich wieder zu Hause bleiben und dort die Volksschule bis zu meiner Entlassung als 14-Jähriger besuchen. Übrigens war Else Lux meiner Einladung zu jener Abendveranstaltung tatsächlich gefolgt. Ich bildete mir ein, dass sie es nur machte, um mir damit einen persönlichen Gefallen zu tun. An jenem Abend hatte ich allerdings noch nicht die geringste Ahnung von den Dingen, von denen ich soeben berichtet habe. Auch konnte ich ebenso wenig ahnen, dass der Kirchenbesuch meiner Klassenkameradin schon am nächsten Tag Folgen haben würde. Zwei andere Mädchen aus meiner Klasse wollten nämlich beim Umzug in der Kirche, der die Veranstaltung abschloss, gesehen haben, dass ich, der ich mit fromm gesenktem Blick und gefalteten Händen hinter Pastor Meier herschreiten musste, der Else zugelächelt, ja sogar zugewinkt hätte. Das sei eines Messdieners unwürdig gewesen. Darum müsse man es der Klassenlehrerin melden. Und Fräulein Pündmann sah mich scharf an und fragte prompt, ist das wahr, Juppie? Da stand ich nun mit heißem Kopf und wusste keine Antwort. Hast du dir Else zugelächelt? Else drehte sich zu mir um und nickte eifrig. Ich bekam Mut und bekannte, ja, ich habe der Else zugelächelt und ihr zugewinkt. Und warum? Forschte die Lehrerin weiter. Weil ich mich so gefreut habe, dass ich Else auch mal in der Kirche sah. Da entstand eine kleine Pause. Nun hellte sich das Gesicht von Fräulein Pünktmann auf. Else lachte laut. Ja, sagte bedächtig die Lehrerin, Das ist natürlich etwas völlig anderes. Das war also reine Freude, dass Else auch einmal in die Kirche gegangen ist. Damit war die Sache scheinbar erledigt. Ich schreibe bewusst scheinbar. Denn die untergründige Sache, jene, die mich sogar dann bis in meine Träume hinein nicht mehr losließ, die begann vielleicht 2 Jahre später, als ich Schüler des Kollegs in St. Ludwig geworden war und ins Pubertätsalter kam. Da nahm ich auch wieder Vaters schwarzes Büchlein zur Hand und las, als seien mir nun auch andere Augen eingesetzt worden, sein Gedicht »An mein fernes Lieb«. Doch vorerst sah ich fast täglich Pastor Meier, der übrigens so tat, als sei niemals über meine Zukunft geredet worden. »Häng das nur ja nicht an die hohen Bäume«, mahnte er mich. »Es ist immer noch früh genug, wenn die Leute erfahren, wo du bist, wenn sie dich hier vermissen.« Ich selbst habe damals noch am allerwenigsten geahnt, was der Pastor mir da so alles offen und heimlich ins Marshallfeld meines Lebens hineingesteckt hatte. Das konnten mir weder Mutter noch Vater mitgeben.
Ausschnitt aus Zwischen Packenberg und Rotebusch. Der Martin ist ja eindeutig der Allerjüngste unter uns. Martin, wie bist du denn mit dem Text klargekommen?
Also, als ich den bekommen habe, als ich davon überhaupt gehört habe, von dieser Josef Büscher, kannte ich bisher nicht. Aber als ich dann so einer, der auch im Horst tätig war, Mensch, das wusste ich ja noch gar nicht, ist ja interessant. Dann habe ich mir den Text vorgenommen und ich fand den interessant. Der war richtig aus dem Leben raus, man konnte sich das richtig vorstellen. Und da das ja aus der jüngeren Zeit von ihm war, konnte ich mir das natürlich noch besser vorstellen. Mhm. Also ich finde den Text gut.
Schön. Also zu Josef Büscher könnte ich so viel sagen, das wäre fast ohne Boden. Und das würde sicher den Rahmen hier sprengen. So lese ich Ihnen 2 Ergebnisse meiner Bekanntschaft mit Josef Büscher. Und zwar einmal das Gedicht Horst und einmal Gelsenkirchen, Bahnhofstraße. Horst, ein Schloss zum Anfassen, eine Galopprennbahn zum Drumherumwandern, Schrebergärten, der Rhein-Herne-Kanal, ein paar uralte Schlossparkbäume und ein paar neureiche Menschen. Nordstern erloschen am Himmel der Industrie. Kohle, die keine Kohle mehr bringt. Kumpel, die die Zeche zahlen. Horster, die nicht viel besitzen und doch alles haben. Ein Tisch, ein Bett, Brot vom Bäcker nebenan, Obst und Gemüse vom Türken, Eis vom Italiener, Chinesisch essen und Dortmunder Bier trinken. Einen Freund zum Pferdestehlen, einen Nachbarn zum Guten Morgen sagen, einen Verwandten, der um die Ecke wohnt, einen Fremden zum Anfreunden. Horster, hervorgegangen aus Ost-West-Lieben. Menschen, die von Jahr- und Armensagern zu kritischen Bürgern wurden. Kinder mit dem Traum vom Leben im Schulgepäck. Horst, das ist Gras, das man wachsen hört. Bäume, die sich ausbreiten. Fassaden, deren Grau übertönt wurde. Edusche und Schibo als Rentnertreff. Hallenbad und Horster Woche. Der STV als Eigengewächs. Horst, das ist Gelsenkirchens andere Adresse. Kleine Leute, deren Größe nach innen schlug. Hinterhöfe und Vorgärten, Spielhallen und Videoshops. Süchtige und Tüchtige, die ihre Standorte wechselten. Und solche, die Wurzeln schlugen in der Heimat mit Schönheitsfehlern. Das war unser kleines Horst, über das es eigentlich gar nicht viel zu sagen gibt und doch so viel beinhaltet, so viel an Menschen und Schicksalen. Es ist halt meine Heimat. Gelsenkirchen Bahnhofstraße. Vor den Geschäften die Vorgeschäfte. Die Verkaufsmädchen mit dem Gratislächeln. Und in den Schaufenstern die Kunstausstellungen der Dekorateure. Ein paar Mütter an Kinder gekettet. Frauen mit Abendbrotsorgen. Und Rentner mit Zeit im Portemonnaie. Schlips- und Kragenmänner eingebunden in Aktenmappen. Und ein Trupp von der Heilsarmee im Betteleinsatz für Bettler. An Infoständen die Aufklärer und vom Juwelierladen manchmal ein menschliches Juwel. Ein paar Hungrige mit Berliner Ballen und Frankfurter Würstchen in der Faust. Und auf den Bänken ein paar Satte mit hungrigen Augen. Hier und da ein Pariser Modell, gestutzt auf Gelsenkirchener Format. Über allem ein Luftgemisch aus Rostbratwürstchen und Röstkaffee, Heringsbrötchen und Waffelherz. Und mittendrin die Jeansmädchen und Turnschuhjungen im Perlweinaroma des Jungseins. Im Kaufrausch die Süchtigen, beladen mit Plastiktaschen. Vorm Buchladen ein Berg Taschenbücher zur Selbstbedienung. An den besetzten Tischen vorm Eiscafé die Sonne als Mitesser. Die Bilder wechseln, doch die Straße behält ihr Gesicht. Von Ladenbeginn bis Ladenschluss. Danach ist sie ein toter Riese.